Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst und triffst. Und wir wollen von dir empfangen. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Amen. Ihr könnt euch doch hinsetzen. Ging schneller als gedacht. So, preis den Herrn. Ich habe darüber nachgedacht, wir haben so viel gehört über die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Und ich muss sagen, vieles von dem, was Mahesh erzählt hat, hat nicht nur mein Herz berührt, sondern ich glaube, dass es wirklich eine Botschaft ist für unsere Nation. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Kassetten und Medien und das, was hier gesagt worden ist, dass das durch die Nation und durch Deutschland gehen wird. So, ich ermutige euch, nehmt das mit in eure Gemeinden. Es ist interessant, eigentlich müsste der Raum voll sein hier vom Leiterschaftsseminar. Es ist nicht so, aber es macht nichts. Denn ich glaube, dass das Wort selber etwas verändert hier. Und für mich sind das Perlen, kostbare Perlen. Und nimm diese Perlen und steck sie nicht einfach in die Tasche und lass sie verkommen, sondern nimm es. Ich glaube, dass Gott uns das gibt, weil er etwas verändern und neu machen möchte hier in diesem Land. Aber das Zweite ist, ich denke, dass wir wissen müssen, wenn wir beten, wofür wir beten. Oft, natürlich, jeder Christ betet für irgendetwas, aber wir brauchen einen Zielpunkt des Gebetes. Und wir brauchen ein Gebet, dass wir wissen, das kommt wirklich bei Gott an. Ich habe gestern etwas darüber gesagt, dass wir eine Offenbarung haben müssen vom Herrn. Der zweite Punkt, wir brauchen den Zielpunkt des Gebetes. Wir beten für Probleme, wir beten für unsere Gemeinden, wir beten für vielleicht für unsere Stadt, wir beten für verschiedene Sachen einfach. So, wenn wir uns das erzählen würden, wofür wir beten, ich glaube, es käme eine unheimliche Menge zusammen. Aber ich möchte erzählen, was wir erlebt haben, wo ich die Gegenwart Gottes am stärksten erlebt habe. Stärker als in jedem Gottesdienst hier bei uns, stärker als bei Benny Hinn, stärker als irgendwo. Und zwar, als wir auf einem Berg standen, das ist jetzt drei oder vier Wochen her, wir standen auf einem Berg im Norden Argentiniens. Wir waren dort in diese Stadt gegangen, weil der Herr zu uns über Straßenkinder gesprochen hat und weil wir wussten, dass an diesem Ort es große Slums und so sagt man in Argentinisch und Spanisch Villas gibt, wo 60.000, 70.000 Menschen auf einem Müllhaufen zusammenleben. Straßenkinder umherlaufen. Es gibt kein fließendes Wasser. Da sind die Häuser schnell mal aufgebaut und irgendwann mal, weil sie in einem Flussbett aufgebaut sind, dann gibt es einen großen Regen und einen Strom und die ganzen Häuser werden weggespült und sie leben unter Ratten. Der Schlamm steigt und sie leben dann in ihrem Schlamm und sie müssen ihre Häuser neu aufbauen, weil alles nass geworden ist. Und Gott hat uns gesagt, geht in den Norden Argentiniens, denn dieser Norden Argentiniens ist die ärmste Region überhaupt. Und wir standen dort oben auf diesem Berg. Morgens früh. Und der Herr hat uns gesagt, ich möchte gerne, dass ihr von dort für die Stadt betet. Ich möchte euch die Stadt öffnen. Ich habe euch Autorität gegeben durch Gebet. Und jetzt möchte ich, dass ihr das anwendet, was ihr über die vielen, vielen Jahre hier gelernt habt. Und so beteten wir. Am ersten Tag zogen wir beten durch alle Straßen Jujuys. Da leben ungefähr 140.000 Leute. Wie viel noch mehr? Nee, 140, 150.000 Leute leben da. Wir liefen durch die Straßen Jujuys. Am zweiten Tag beteten wir anders an zentralen Punkten. Und dann sagte der Herr am dritten Tag, da oben auf dem Berg, da möchte ich, dass ihr betet. Und da standen wir dann also und wir beteten den ganzen Tag. Und ich sage dir, es war Knochenarbeit. Ja, es war Knochen, wir beteten an der ersten Stunde vor Sonnenaufgang, es war kalt, es war schrecklich, es war ein Kampf, da Leslie war dabei und Bärbel war dabei, manche, die hier sitzen, waren dabei. Und dann beten wir Stunde um Stunde beteten wir dort auf diesem Berg, immer mit Blick auf die Villas, auf die Slums, mit Blick dort auf diese Stadt Jujuy. Und dann hatte der Herr uns etwas Spezielles gesagt, nämlich in der letzten Stunde da, bevor die Sonne untergeht, da sollt ihr etwas zerbrechen. Und zwar ein Inyo-Kult, ein Inyo-Anbetung und eine Zauberei, die es dort gibt. Mir fällt der Name immer nicht richtig ein. Wie heißt es? Makumba? Makumba. Und ich möchte, dass ihr dort betet und das zerbrecht und mich anbetet. Und wenn ihr das zerbrochen habt, dann werde ich euch die Stadt geben. Und wir standen da oben und beteten den Herrn an. Und wir hatten dort einen Kassettenrekorder und spielte dort All Honor und All Glory. Wir beteten den Herrn an und die Bärbel tanzte dort. Und während wir dort eigentlich etwas ganz, ganz Einfaches machten, ganz schwach, ein paar Leutchen nur, ohne Soundsystem, ohne Chor, ohne Bremborium, ohne Banner, ohne Fahnen oder irgendetwas, ohne, dass das eine große Masse wäre von Leuten. Wie viel waren wir? Vielleicht 15 oder 20 Leute. Auf einmal kam die Gegenwart Gottes, wie ich es noch nie erlebt habe. Die Gegenwart Gottes wirklich, so wie Marge erzählt, wie ein Mantel legte sich auf uns. Und wir konnten nicht mehr anders. Es wurde so schwer, wir legten uns dort oben auf die Erde und wir fingen an zu weinen, weil die Gegenwart Gottes, die Barmherzigkeit Gottes so stark war. Die war so stark, wie wir es noch nie erlebt hatten. Und Gott sprach Berufungen aus. Gott sprach zu Einzelnen und sagte, ich habe dich berufen. Gott sprach zu Einzelnen über seine Barmherzigkeit. Er zeigte seine Last. Die Gegenwart Gottes war da oben auf dem Berg, irgendwo in den Anden, im Norden Argentiniens. Die Gegenwart Gottes auf einem okkulten Zentrum dort. Denn diese Stadt wird die Stadt der Sonne und der Magie genannt. Gott war da. Die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, das Gebet braucht einen Zielpunkt. Und das Zielpunkt jedes Gebetes letztendlich sind die Armen und Verlorenen, das Herz Gottes für die Verlorenen. Das Zielpunkt des Gebetes ist, dass wir nicht in unserer Kammer bleiben, sondern dass Gott sagt, geh! Ich möchte, dass ihr geht. Ich möchte, dass ihr geht. Denn mein Herz schlägt für die Verlorenen. Und wisst ihr, wir können das oft ganz religiös sehen. Gottes Herz schlägt für die Verlorenen. Bum, 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 bum. So ganz lieb und nett. Aber so ist es nicht. Vor einigen Monaten erlebten wir Folgendes. Ich habe es heute Mittag dem Marsch erzählt. Charlotte und ich haben einen kleinen Sohn. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Damals war er 1 Jahr und 9 Monate. Und so ein kleines Kind kann normalerweise sich nicht lange festhalten irgendwo. Auf jeden Fall, wir haben an unserem Haus einen Treppenabsatz, der ist 5 Meter hoch. Und irgendwann mal hörte Charlotte den Kleinen weinen, und es war nicht sehr laut. Und sie lief raus, und da sah sie den Kleinen über diesen 5 Meter Abgrund hängen, und er klammerte sich mit seinen beiden Händchen da fest. Ich weiß nicht, wie er darüber gekommen ist. Normalerweise hätte er mit seinem Kopf runterfallen müssen, weil ich habe noch kein Kind gesehen, das da ganz vorsichtig rübersteigt und sich dann langsam runterhängen lässt. Und Charlotte schrie laut, Jesus! Und schrie ganz schnell und lief ganz schnell dahin und versuchte, den Kleinen zu fangen. Aber es ging nicht, der hing da fest da oben und sie kam nicht dran. Und ich hörte diesen Schrei und ich lief ganz schnell hoch. Ich glaube, so schnell bin ich noch nie gelaufen. Ja, ganz schnell da hoch. Und da sah ich, wie der Kleine sich daran und konnte ihn gerade noch nehmen und seine Händchen lösen und zog ihn über die Brüstung rüber. Und dieses Bild, das ließ uns nicht wieder los. Dieses Bild. Der Kleine hat das nicht viel gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der Engel war und die ihn festgehalten haben. Davon bin ich total überzeugt. Aber dieses Bild, das ließ mich nicht wieder los. Dieses Bild, einen Tag, 2 Tage, jedes Mal hätte ich weinen können. Das Bild ließ mich nicht wieder los. Und dann sprach der Herr zu mir. War fast eine hörbare Stimme. Und der Herr sagte zu mir, schau mal, du bist der Vater, was du empfindest bei deinem Kind. Wenn es abgestürzt wäre, dieses Bild lässt sich nicht wieder los. Wie viel mehr ist es bei mir, wenn ich die Verlorenen sehe, die am Abgrund hängen und die kurz vorm Absturz sind. Und all diejenigen sehe, die den Abgrund runterstürzen. Und wie gerne möchte ich sie hochziehen da. Dieses Bild lässt mich noch viel weniger los. Wie viel mehr berührt mich dieses Bild. Und der Herr sagte zu mir, vergiss es nie wieder. Denn es ist mein Herz für die Verlorenen. Das Herz des Vaters für diejenigen, die verloren gehen. Ihr Lieben, das ist eine ganz praktische Sache. Seit ungefähr 1,5 Jahren haben wir eine Freisetzung hier erlebt und wir hatten das Vorrecht, dass wir, ich denke, 35 Leute ungefähr haben rausschicken können in andere Länder. Wir sind nicht so eine riesige Gemeinde. So, das sind mehr als 10%. Wenn man es mal nachrechnet, 15% ungefähr. Ja, fast 20%. So, wir haben also unseren Zehnten schon die Mission gegeben und das Opfer schon darüber hinaus. Und das Ganze fing mit einem Team an, die nach Svetlogorsk gegangen sind. Ein Team zuerst nach Minsk und ein zweites Team nach Svetlogorsk. Svetlogorsk ist die Stadt mit den größten Drogen- und AIDS-Rate innerhalb von Weißrussland, zu der dritthöchsten Drogen- und AIDS-Rate aller Gussstaaten überhaupt. Und als wir in diesem Jahr da waren, fuhren wir mit unserem Team und fuhren wir mit dem Auto da hinein nach Svetlogorsk und da fiel mir ein riesengroßer Friedhof auf. Den hatte ich so noch nie gesehen. Svetlogorsk ist keine große Stadt, aber dieser Friedhof war überdimensioniert. Und was mir noch mehr auffiel, waren die Gräber, die da waren. Frisch aufgeworfene Gräber. Und ich fragte Egbert, er ist Ältester bei uns in der Tosse, der leitet die Arbeit dort in Weißrussland, was ist das denn? Und er sagt, diese frisch aufgeworfenen Gräber, das sind alles Leute, die an Drogen und an AIDS gestorben sind. Lauter frisch aufgeworfene Gräber, überall waren sie da. Und der Herr hat uns das Vorrecht gegeben, dass wir jetzt eine Schule haben kaufen können mit 1600 Quadratmetern. Das ist ein riesenglaubendes Projekt. Eine Schule dort inmitten von Weißrussland, wo normalerweise die Westler rausgeschmissen werden. Und wir können einen Verein gründen, eine Schule gründen dort, die wir gerade anfangen auszubauen. Und die ganze obere Etage, 800 Quadratmeter, werden ausgebaut für ein Drogen- und Rehabilitationszentrum. Und die ganzen unteren Räume werden ausgebaut für ein Schulungszentrum. Gott hört das Schreien der Verlorenen und die ersten Drogenabhängigen sind frei geworden. Und die Leute stehen da und sagen, wir wollen mehr, wir wollen Befreiung. Und wisst ihr, sogar die UNO war in dieser Stadt und die Stadt sagt, wir haben keine Antwort. Und die einzige Antwort sind diejenigen, die im Namen Jesu kommen. Und sie zeigen inzwischen schon das, was unser Team dort macht, als Vorzeigeprojekt, wo die einzige Arbeit ist, wo die Drogenkranken frei werden. Wo die Drogensüchtigen frei werden, die AIDS-Kranken frei werden. Halleluja. Halleluja. Ich erzähle das, weil Gott den Schrei der Armen und der Verlorenen hört. Und wisst ihr, das, was der Marsch heute gesehen hat, diese Flammen an den Ohren, ich bin überzeugt, dass das ein prophetisches Zeichen dafür war, dass er sagt, ich reinige eure Ohren, damit ihr meinen Schrei hört. Ich reinige eure Ohren mit meinem Feuer, damit ihr den Schrei der Armen und Verlorenen hören könnt. Denn wenn du diesen Schrei nicht hörst, trifft dein Gebet das Ziel nicht. Wenn du diesen Schrei nicht hörst, dann wirst du nicht die Salbung erleben und die Kraft des Heiligen Geistes, die der Herr eigentlich für dich hat. Weißt du, wir haben dann in Norden Argentiniens ein Missionstraining gehabt. Da waren dann 25 Leute zusammen, die bereit waren, ihre Zukunft neu auszurichten und die bereit sind, ihre Zelte abzubrechen hier in Deutschland, ihre Existenzen, ihre Berufe, ihre Wohnungen und so weiter. Und sie sind bereit, nach Argentinien zu gehen und dort mit Straßenkindern zu arbeiten. Und dann hatten wir dieses Missionstraining und wir haben sie trainiert. Wir waren die ersten zwei Wochen da, schon Leute und ich. Gut vier Wochen. Und nach der ersten Woche, ich habe sowas noch nie erlebt, nach der ersten Woche wurden die Leute, die dort waren, befreit, geheilt. Ich habe noch nie so eine Salbung und fortschreitende Heilung gesehen wie dort. Ich möchte etwas sagen. Wenn du darüber nachdenkst, was das beste Seelsorgeprogramm Gottes ist, wenn du darüber nachdenkst, wer kann dir denn jetzt endlich mal in der Seelsorge helfen? Wenn du darüber nachdenkst, wann endlich das nächste Seminar mit Christoph und Uta Hesselbart kommt. Oh, der Herr gebraucht die beiden sehr stark. Das ist gut. Aber ich möchte dir zeigen, wie deine Heilung am allerschnellsten vorangeht. Jesaja 58, Vers 7. Jesaja 58, Vers 7. Ihr Lieben, der Schrei der Armen und Verlorenen ist nicht etwas für ein paar spezielle Werke, für ein paar spezielle Gemeinden, nicht etwas für die FCG Lüdenscheid und hier eine Gemeinde, da nochmal die TOS. Es ist Gottes Herausforderung für dich. Und wenn du die Salbung der Gegenwart Gottes in deinem Leben erleben möchtest, die Herrlichkeit Gottes, dass sie bleibt, bleibt dir nichts anderes übrig, als den Zielpunkt des Gebetes zu suchen. Und jetzt Jesaja 58, Vers 7 steht Folgendes. Ihr kennt es alles. Es ergänzt eigentlich das sehr schön über das Fasten. Und da geht es über das richtige Fasten. So, wenn du anfängst zu fasten, und ich glaube, es kommt eine Zeit des Fastens auf uns zu, dann kann das Fasten nur verbunden sein, dass du zu den Armen verloren gehst. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du fastest und mehr von der Herrlichkeit Gottes sehen möchtest und du verweigerst dich den Armen und Verlorenen, wird die Herrlichkeit Gottes nicht kommen. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Kleide ihn, geh hin. Hör das immer wieder von Männern Gottes. Sie sagen, die Gemeinden und die Werke werden gesegnet, die anfangen sich um Arme und Verlorene zu kümmern. Und ich meine da nicht dein Pseudo-Speisungsprogramm für 3 Obdachlose. Ich meine damit nicht 5 Krankenbesuche hier und da mal. Das ist schon ganz gut. Ich meine nicht das humanitäre, soziale Feigenblättchen unserer Gemeinden. Sondern ich meine, dass die Armen und Verlorenen die Priorität haben in dir, der Schrei der Verlorenen. Wie schwer ist das einzupflanzen? Und wie sehr ist Gott dabei, gerade das hineinzubringen in seinen Leib? Jesaja 58, ich will es weiter lesen. Dann wird dein Licht hervorbrechen. Schau mal, die Herrlichkeit Gottes. Wie die Morgenröte. Und jetzt hör zu. Für alle, die in der Dauerseelsorge sind. Oder für alle, die bei dir in der Gemeinde, die zu dir hinkommen. Für all diejenigen, die ständig rufen, ich brauche noch mehr Heilung, ich brauche noch mehr Heilung. Gott will dir Heilung geben. Er liebt dich. Aber du musst auch sein Heilungsprogramm durchlaufen. Und sein Heilungsprogramm ist, geh du hin. Und dann steht hier, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Ich habe noch nie erlebt, wie schnell die Heilung vorangeschritten ist bei solchen Leuten. Da oben innerhalb von einer Woche. Ich sage dir, wir sind da durch unser Haus gegangen, die Dämonen, die schrien oben und unten und überall. Überall fuhren die Dämonen aus. Das war ein Gekrieger, ich sage dir. Du musstest eigentlich nur husten und schon fuhren die Dämonen aus, da überall. Ja. Die Leslie war beschäftigt und Schakata Baka und so fort, ja, überall. Ruth war ständig beschäftigt, überall. Überführung, Träume, Visionen. Gott war am Werk. Gott war selber am Werk. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Das ist der Plan Gottes. So, und wie geht das praktisch? Markus 10, Vers 46 bis 52. Schlag mal auf. Markus 10, 46 bis 52. Markus 10. Markus, wo bist du? So, Blätter, Blätter. So, jetzt haben wir es. Ist die Geschichte von Bartimäus. Ich weiß, ich habe da schon öfter darüber gepredigt. Aber Gott hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du das heute Nachmittag bringst. Denn wir möchten nicht einfach nur ein Gebetsseminar haben, dass wir ein bisschen besser beten können. Darum geht es nicht. Sondern wir möchten, dass durch die Herrlichkeit Gottes unsere Nation verändert wird. Stimmt das? Amen. Wir möchten, dass durch die Herrlichkeit Gottes unsere Gemeinden verändert werden, unsere Familien, unser Umfeld. Und wo die Gegenwart Gottes ist, wo die Gegenwart Gottes wirklich ist, da infizierst du die anderen. Sie ist hochgradig infektiös, die Herrlichkeit Gottes. Das sind die Feuerflammen über dir. Und da, wo die Feuerflamme des Heiligen Geistes über dir ist, bleiben wir mal so, wo die Feuerflamme des Heiligen Geistes über dir ist, da steckst du andere an. Und darüber gibt es einiges zu lernen. Markus 10, Vers 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich habe ja erzählt, dass wir des Öfteren in Argentinien sind. Und wenn man in Argentinien ist, dann unterhält man sich natürlich über die Erweckungsbewegung. Vielleicht hast du davon gehört, dass es eine große Erweckungsbewegung in Argentinien gegeben hat. So, sie ist inzwischen ausgelaufen, das kann man sagen. Aber es gibt noch große, große Gemeinden dort. Und du siehst einfach, was Gott dort an gewaltigen Dingen getan hat. Du findest große Gemeinden vom Oma Gabrera, du siehst andere Gemeinden und du siehst, wie schnell überall Gemeinden gegründet wurden. Aber wenn du dann mit Männern und Frauen sprichst, die an dieser Erweckungsbewegung beteiligt waren und die Gott gebraucht hat, und du fragst sie: Was ist eigentlich der Grund, dass die Erweckungsbewegung in Argentinien nicht weitergegangen ist? Da werden sie dir Folgendes sagen. Sie werden dir sagen: Wir haben immer nur die Masse gesehen, aber wir haben es nicht gelernt, uns um den Einzelnen zu kümmern. Wir waren begeistert über die Massen, die kamen. Und wisst ihr, da gab es Kirchen und Gemeinden, wo 100.000 hinkamen. Die hatten 8 Gottesdienste von morgens bis abends. Sie haben gesagt: Wir haben nur damit zu tun, uns um die Massen zu kümmern. Und wir würden doch unsere Augen verdrehen, wenn wir sagen: Wow, solche Massen. Einmal 10.000 Leute in der Gemeinde haben. Aber die Erweckungsbewegung ging zu Ende. Es gibt immer noch wunderbare, herrliche Dinge dort. Aber sie sagen: Das, was ihr lernen musstet in Deutschland, das brauchen wir jetzt. Sie sagen: Wir mussten uns um die Massen kümmern, aber wir haben nie gelernt, dem Einzelnen nachzugehen. Und Gott sucht den Einzelnen mit seiner Barmherzigkeit. Gott sucht den Einzelnen und will ihm nachgehen. Gott möchte den Einzelnen haben. So wie es hier um einen ging, um Bartimäus, den Einzelnen. Weißt du, Jesus rief nicht einfach: Alle Blinden, kommt zu mir. Sondern da war einer, der hatte einen Namen. Und der war geliebt von Jesus. Und seine Haare auf seinem Haupt waren gezählt, wenn er nun mal Haare hatte. Er war geliebt von Gott, der Einzelne. Ihr Lieben, egal wo es ist, natürlich möchte der Herr viele zu sich hinziehen. Und wir sehen uns danach nach großen Gemeinden. Wir sehen uns danach nach Hauskirchen, nach Gemeinden in jeder Art und Form. Nach Erweckung, Erneuerung in unseren Gemeinden in Deutschland. Egal wie es aussieht, egal in welcher Konfession. Hauptsache, dass dort Jesus verherrlicht wird und dass er alle Ehre bekommt. Aber es geht doch um den Einzelnen, ihr Lieben. Ich erinnere mich an eine ganz neue Geschichte von Suzette und ich hoffe, ich erzähle sie richtig. Ich habe gerade ihre Mitarbeiterin gefragt, gesagt: Weißt du noch, wie es ging? Auf jeden Fall erzählte sie jetzt gerade, in der letzten Woche kam sie aus Indonesien und Suzette Hetting, sie hat dort große Crusades. Zehntausende kommen dorthin und Tausende bekehren sich, werden geheilt. Und sie sagte: Wir hatten dort einen Radiosender und wir haben das, was wir dort evangeliert haben, über das Radio, über alle Inseln versandt. Und dann sprach Gott zu mir: Da ist ein Mann. Ich weiß nicht, ob es ein Mörder war. Ich glaube, es war ein Mörder. Es ist ein Mann, der ist ein Mörder. Und Gott ruft diesen einen Mann jetzt. Ich weiß nicht, wo er bei den Millionen von Menschen verteilt, wo er gerade sitzt. Gott ruft diesen einen Mann. Und sie ließ alle beten, tausende von Menschen ließ sie beten. Betet für diesen einen Mann, Gott möchte diesen einen Mörder, den möchte er jetzt haben. Und sie beteten, und sie beteten, und sie beteten. Und weißt du was, da kam dieser eine Mann, dieser eine Mörder, der war Jesus wichtig. Und der kam zu Jesus, und er bekehrte sich. Und Suzette sagte: Ich war begeistert von all den Dingen, die ich gesehen habe dort. Aber was mich noch mehr begeistert hat, wie sehr Gott sich um eine Person kümmert. Um einen Mann, einen Mörder. Gott hört das Schreien von Menschen. Ihr Lieben, wir haben 35 Missionare entweder freigesetzt oder ausgesandt innerhalb von 1,5 Jahren. Und es wird noch viel mehr, weil wir haben irgendwann mal die Entscheidung getroffen und Herr, dass wenn unsere ganze Gemeinde in die Mission geht, preist den Herrn. Aber weißt du, was wir erleben? Auf einmal erleben wir Bekehrung, wie wir es noch nie erlebt haben. Da sind gar keine Löcher, die Leute kommen. Da ist ein Homosexueller, der sich bekehrt. Ein Callboy, der sich bekehrt. Da ist ein Boxer, der sich bekehrt. Leute von der Straße. Wir nehmen die Leute nicht aus anderen Gemeinden, obwohl sie oft böse sind mit uns. Wir möchten gerne die Leute von der Straße haben. Wir möchten gerne die Leute haben aus den Kneipen. Wir möchten gerne die Leute haben, die nichts von Jesus wissen wollen. Wir möchten gerne die Leute haben, die Hunger und Durst haben nach Gott. Das sind doch die Leute, nach denen Gott schreit, die er haben möchte. Und je mehr wir aussenden in andere Länder, da kommen andere und sitzen da und sagen, hey, und bekehren sich. Wenn du gehst, wird ein anderer deinen Platz ausfüllen. Es kann sein, dass dadurch, dass du deinen Platz warm hältst in deiner Gemeinde, du hinderst, dass ein anderer dich bekehren kann. Boah, hast du schon mal darüber nachgedacht? Gott hört das Schreien der Menschen. Gott hört das Schreien. Und das hier ist der Blinde. Und ihr wisst, das eine ist das Körperliche, aber das andere ist das die geistliche Blindheit. Und ich muss sagen, das ist das Fürchterlichste, was es überhaupt gibt. Menschen, die gesund sind, gut drauf sind, kräftig sind. Und du sprichst mit ihnen über Jesus. Und sie gucken dich an und verstehen nichts. Für mich ist das das Schlimmste, was es gibt. Du sprichst mit ihnen über den Sohn des lebendigen Gottes und sie schauen dich an und sie sagen zu dir, ja, das ist die Meinung der Kirche. Blind. Aber Gott hört das Schreien der Blinden. Und auch diejenigen, die dir ins Gesicht sagen, horch mal, das, was du glaubst, ist ein naiver Kinderglaube, die schreien zu Gott. Und Gott hört das Schreien der Einsamen. Horch mal, in den Stunden der Not und des Todes ist jeder einsam. Und Gott hört das Schreien derjenigen. Das Schreien derjenigen, die in Krankenhäusern liegen und die vergessen sind. Das Schreien derjenigen, die gerade in Krankenhäusern dabei sind, vor sich hin zu siechen und zu sterben und niemand guckt mehr hin. Das Schreien der Alten, die da liegen und ihre Kinder feiern, ihr schönes Weihnachtsfest und die Alten liegen da irgendwo abgeschoben. Das Schreien derjenigen, ihr Lieben, es ist schön, wenn du dich um Obdachlose kümmerst. Die meisten bekommt ein weiches Herz, wenn sie an Obdachlosen vorbeigehen. Tu das doch, das ist schön, das ist wunderbar, fang damit an. Aber da sind ja ganz, ganz viele andere noch. Das Schreien derjenigen, die auf die Hochhäuser steigen. Hier in Tübingen, fast jede Woche, steigt ein Student hier auf ein Hochhaus und springt runter und bringt sich um. Das ist ganz normal hier. Das steht noch nicht mal mehr in der Zeitung, ihr Lieben. Das Schreien der Einsamen, das Schreien der Zerbrochenen, derjenigen, die eine Katastrophe hinter sich haben, weil ihr Geschäft kaputt gegangen ist, diejenigen, die eine Katastrophe hinter sich haben, weil die Familie auseinandergebrochen sind, die Kinder, die die Scheidung gesehen haben, ihre Eltern. Ihr Lieben, bei der ganzen Diskussion über Scheidung oder nicht, bei der ganzen Reform von Scheidung und wo man stolz vermeldet, inzwischen gibt es schon mehr Scheidungen als Eheschließungen. Wer denkt an die zerbrochenen Kinder? Wer fängt an, für sie aufzustehen? Der Herr sagt in Jesaja 26,2, ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und auf den, der erzittert vor meinem Wort.
Weißt du, Bartimäus war verzweifelt. Wenn jemand verzweifelt ist, dann hört er auf, sich selber zu trösten, sich selber zu bemitleiden, dann hört er auf, zu warten auf irgendwas, sondern er versucht, die letzte Chance wahrzunehmen. Das war seine letzte Chance. Und ich möchte dir sagen, du bist für viele, die warten, die letzte Chance. Du bist die letzte Chance für viele, die warten. Da war ein junges Mädchen bei uns in der Gemeinde. Und das ist eine ganz tragische Geschichte. Ein junges Mädchen, die war bei unseren Teenagern. Und aus irgendeinem Grund, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber die Eltern hatten sich getrennt, der Vater lebt in Italien, die Mutter hier. Auf irgendeinem Grund wurde sie abgeschoben und sie musste nach Italien gehen. Und es war ihre letzte Chance, Jesus war ihre Chance. Ich glaube, sie hatte sich bekehrt, aber dann ging sie nach Italien. Und da war ihr Vater. Und der Vater missbrauchte sie. Und so kehrte sie verletzt und tief gedemütigt wieder zurück nach Deutschland. Die ist hier auf den Straßen irgendwo, verkauft jetzt Drogen. Ich denke, der Herr wird ihr eine neue Chance geben. Aber sie ist jetzt hier irgendwo auf den Straßen und verkauft Drogen. Weißt du was? Du bist für viel die wartende letzte Chance. Und die Herrlichkeit Gottes ist da, wo du gehst. Wo du weißt, du bist die Antwort. Du bist die Antwort Gottes für den Schrei der Menschen. Du kannst in deiner Kammer beten, Herr, hilfe ihnen, aber du musst gehen. Gottes Antwort sind Menschen, die bereit sind zu gehen. Ihr Lieben, da gibt es nichts anderes. Du bist die Antwort Gottes. Ich bin die Antwort Gottes. Wenn du nicht gehst, wer soll dann gehen? Du bist für viele, die warten, bist du die letzte Chance. Der Herr wartet darauf. Du sollst beten. Aber du sollst dann gehen. Du sollst beten. Aber du sollst gehen. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben möchtest, sollst du gehen. Weißt du? Der Herr sagt, suche die Verlorenen. Suche sie. Du musst die Verlorenen finden. Ich möchte deine Ohren öffnen für meinen Schrei. Und da möchte ich mit dir die Geschichte von Bartimäus mal anschauen. Vielleicht hast du es so noch nicht gehört. Heute Mittag habe ich darüber gelesen und gesagt, Herr, was möchtest du da eigentlich sagen? Und dann gab der Herr mir nochmal eine andere Offenbarung darüber. Weißt du, viele beten, aber sie sind wie Bartimäus. Schau, sie beten und sie sind erstens blind. Und was war bei Bartimäus? Bartimäus war blind und blind sein heißt, ich kann andere nicht sehen. Stimmt das? Ja? Ich kann andere nicht sehen. Und viele beten so und sie sehen nicht die Not anderer. Viele beten ganz theoretisch und sie haben ihre Dauergebetskandidaten schon seit 20 Jahren. Opa, Oma, Dackel, Hund. Und das sind all die Leute, die gar nichts von Jesus wissen wollen. All die Leute, von denen der Herr dir gar nicht gesagt hat, dass du für sie beten soll. Und du betest Jahr und Jahr und Stunde. Und der Herr sagt, was ist mit all den anderen Menschen? Wer geht da hin? Du hast schon eine traditionelle Gebetsliste. Du betest du rauf und runter. Und bist eigentlich schon längst frustriert, dass da nichts passiert. Und du siehst den anderen nicht. Du siehst nicht in sein Herz. Du siehst nicht, was ihn eigentlich bewegt. So Bartimäus war blind. Er konnte nicht sehen. Und bei vielen ist es so, die schreien nicht zu Gott wegen ihrer Blindheit. Viele bleiben da. Oder aber die schreien und beten, so wie Bartimäus. Und das war's dann. Stell dir mal vor, Bartimäus hätte geschrien, Jesus, erbarme dich meiner. Und er wäre nicht aufgestanden. Es wäre nichts passiert. Und viele beten so. Sie schreien zu Gott. Und sie bleiben sitzen. Sie beten, aber sie bleiben sitzen. weil sie sagen und warten darauf, dass Jesus irgendwann mal kommt und ihnen auf die Beine hilft. Das wird nicht passieren. Viele Gemeinden sind in diesem Zustand. Sie beten und beten und beten und beten. Sie reden von Evangelisation. Sie reden, zu den Armen Verlorenen zu gehen. Sie reden davon. Aber keiner geht mal irgendwo hin. Es gibt so viele Möglichkeiten, ob es in die Mongolei ist oder wohin auch immer, nach Argentinien, nach Weißrussland, wohin auch. Sie gehen nicht, sie gehen in Urlaub. Ja, die machen schönen Urlaub, 3 Wochen lang. Wunderbar. Sie legen ihren Bauch in die Sonne. Aber sie gehen nicht. Und dann beschweren sie sich noch bei Gott. Herr, warum kommt deine Herrlichkeit nicht? Herr, warum erhörst du meine Gebete nicht? Bleiben sitzen. Sie schreien zu Gott, aber sie bleiben sitzen. Aber da, wo du zu Gott schreist, und da, wo du wirklich aufstehen möchtest, wo du wirklich verzweifelt bist um die Menschen, die um dich herum sind. Und ich meine nicht verzweifelt um Bruder oder Schwester XY, die den Namen hat, ich will sowieso nicht. Um die brauchst du nicht verzweifelt zu sein. Die wird Gott richten. Du sollst verzweifelt sein um die Armen und Verlorenen. Lass sie doch hinter dir. Ich erinnere mich, wie wir in einer Gemeinde saßen und da war ein wunderbarer Gottesdienst. Gott war da. Und hinter uns saßen die Ältesten. Und die schimpften wie die Rohrspatzen. Und sie sprachen alles Negative, was da so schrecklich wäre an diesem Stil. Gott war da. Und Charlotte, meine Frau, betet und sagt, Herr, was soll man mit solchen Leuten machen? Was soll man mit solchen Leuten machen? Und der Herr sprach fast akustisch, kümmere dich nicht um die, die hinter dir sind, sondern gehe nach vorne und kümmere dich um mein Reich. Lass die hinter dir und geh du voran. Vielleicht gibt es ewige Nörgler bei dir. Ewige Leute wie beim Bartimäus, die dich zum Schweigen bringen möchten. Sei nicht so offensiv. Sei nicht so hingegeben. Bete nicht so laut. Pass dich an. Sei nicht so radikal. Höre nicht auf sie. Es ist die Zeit gekommen, wo du dich hingibst, wo du liebst, wo du hingehst zu den Armen Verlorenen, wo du die Armen und Verlorenen suchst. Lieben, der Herr sucht Menschen, die das Schreien der Menschen, die um sie herum sind, nicht mehr hören. Wenn du zu Gott schreist, Herr, öffne meine Augen, ich will die Not sehen, ich möchte hingehen, dann wird, wie bei Bartimäus, da werden viele kommen und dich anfahren, wie in Vers 48. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Pastor, wann gehen wir denn auf die Straße? Sei still, wir haben jetzt wichtige Dinge. Pastor, da sind Menschen, die sind in Not. Sei still, wir müssen uns jetzt um die Familien kümmern. Pastor, wann gehen wir denn endlich? Da sind in anderen Ländern Menschen, die gehen kaputt, die brauchen unsere Hilfe. Sei still, wir brauchen erstmal Seelsorge. Pastor, lass uns zusammen beten für die Menschen, die in Not sind hier in unserer Stadt. Lass uns in die Krankenhäuser gehen. Sei still. Und sie fuhren ihn an. Er soll stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Er ließ sich den Mund nicht verbieten. Ihr Lieben, ihr sollt nicht gegenüber eure Pastoren oder gegen andere rebellieren. Darüber spreche ich nicht. Aber um diesen Punkt darfst du nicht schweigen. Sonst wird Gott dich fragen, was hast du mit den Menschen gemacht um mich herum? Du bist die Chance für den Menschen, die verloren sind. Das Einzige, was Gott hindern kann, auf den Schrei der Menschen zu antworten, ist, wenn du nicht gehst. Also er schrie noch mehr zum Herrn. Aber das hat noch nicht gereicht. Und seine Augen waren immer noch nicht offen. Und viele beten und sagen, ich habe immer noch kein Herz verlorenem. Sie beten und beten und nach 5 Jahren kommen sie und sagen, du Jobst, mein Herz schlägt immer noch nicht für verlorene. Da ist noch nichts in mir. Da bewegt sich noch gar nichts. Und dann sage ich zu ihnen, ist okay. Mach's wie Bartimäus. Denn Bartimäus, ihm wurden nicht zuerst die Augen geöffnet und dann konnte er gehen, sondern er musste aufstehen mit seinen zuen Augen. Und er musste losgehen. Und er musste sich den Weg suchen. Das war nicht schön für ihn. Er musste sich den Weg zu Jesus suchen. Und da, wo du schreist wie Verlorene, da wird der Herr zu dir sagen, steh auf. Egal, was du empfindest, egal, was in deinem Herzen ist, egal, ob deine Liebe brennt oder nicht, steh auf im Glauben, denn das ist dein Glaube. Steh auf, geh zu den Einzelnen, diene ihm. Das sind die Einzelnen, das sind die Armen, das sind die Verlorenen. Geh hin. Wisst ihr was? Wir nehmen unsere Neubekehrten direkt mit auf die Straße. Die empfinden da nicht viel, meistens Angst. Und ich glaube, genauso war das beim Bartimäus auch. Der hatte Angst. Oh, hoffentlich laufe ich nicht irgendwo gegen. Viele Menschen um ihn herum. Er suchte den Weg. Er suchte den Weg. Auch wenn du schreist, und wenn du möchtest, dass Gott dich gebraucht, dann musst du aufstehen. Er wird der Herr dir die Augen für die Not der anderen Menschen nicht öffnen. Da musst du aufstehen und komm mal mit nach Argentinien zu der Arbeit in den Straßenkindern. Da musst du aufstehen, komm mal mit nach Weißrussland, damit du die Drogen- und AIDS-Abhängigen siehst. Dann steh auf und komm und geh woanders hin, dort, wo einfach Armen und Verlorenen gedient wird. Dann steh auf und komm und geh mit hier auf die Straße, in die Kneipen. Dann steh auf und komm und geh mit dort, wo einfach Not ist und wo die Verlorenen sind. Und in dir wird alles schreien, nein. Aber der Herr sagt, komm. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen ihn, steh auf, er ruft dich. Ich sage dir, steh auf, Jesus ruft dich. Die Herrlichkeit Gottes. Deutschland wird verändert werden durch die Macht des Gebetes. Durch Fasten, durch die Macht des Gebetes. Und durch Menschen, die anfangen, sich um Arme und Verlorene zu kümmern. Ich bin total überzeugt davon. Menschen, die bereit sind zu gehen, und deren Herz schlägt, und wo vielleicht alles in ihnen sagt nein, aber die bereit sind zu gehen, ohne zu warten, bis Gott die Bedingungen herstellt. Ich bin noch nicht geheilt. Meine Finanzen sind noch nicht in Ordnung. Meine Beziehungen sind nicht geklärt. 1000 Gründe gibt es, nicht zu gehen. Aber horch, da gibt es Menschen um dich herum, arm und verloren, und du kannst gehen, du kannst gehen. Und wenn du Pastor bist, es ist deine oberste Priorität. Nach diesen Armen und Verlorenen wird Gott dich fragen. Gott wird dich fragen nach diesen Menschen. Es ist deine Chance. Und es ist ihre Chance, worauf sie warten, dass du gehst und deine Gemeinde mobilisierst. Sondern musst du trotz Blindheit losgehen. Und dann wirft er den Mantel von sich. Ja, der Mantel. Darüber kann man ja viel predigen, gell? Das ist, meistens wird darüber gesagt, das alte Leben und was weiß ich. Ich habe eine andere Auslegung. Ich glaube, der Mantel war so etwas wie sein Schlafsack. Ich glaube das. Der Mantel, damit hat er sich zugedeckt, da hat er sich draufgelegt, das war sein Schlafsack. Und er musste seinen Schlafsack wegwerfen. Weil, weißt du, er hat ja nicht all seine Kleider ausgezogen. Oft wird gesagt, ja, das ist das Zeichen, dass er sein altes Leben hinter sich lässt. So ein Quatsch. Ich habe das auch oft gepredigt. Er hätte ja seine ganzen alten Kleider ausziehen müssen. Ich glaube, dass er seinen Schlafsack wegwirft. Das Zeichen, dass er auf der Straße lebt. Und viele müssen ihren Schlafsack, müssen aus dem Schlafsack rauskommen. Vielleicht denkst du, es ist überzogen, vielleicht stimmt das. Macht auch nichts. Aber die Tatsache ist trotzdem wahr. Viele beten und beten und beten, aber eigentlich sind sie so gefangen in ihrem Alltag, dass das Gebet und Schreien zu Gott nur, weißt du, einen kleinen Platz ausfüllt in ihrem alltäglichen Leben. Montagmorgen, 7 Uhr zur Arbeit gehen. 12.30 Uhr arbeiten, Mittagessen, 17 Uhr nach Hause kommen, entspannen, Zeitung lesen, Kinder ins Bett bringen, Abendessen, Montagabend, Gebet für Verlorene, Dienstagmorgen 7 Uhr aufstehen, 12.30 Uhr arbeiten, Mittagspause, 17 Uhr nach Hause kommen, Kaffee trinken mit Oma so und so, Abendessen, irgendwas anderes. Und wieder was anderes, und wieder was anderes, und wieder was anderes. Gebet, wie ich bete, auch wie Verlorene. Montags von 8 bis 9:30. Denkst du, was das ist? Und eigentlich sind sie in diesem Schlafsack gefangen. Gott möchte, dass du deinen Schlafsack wegwerfst. Er möchte deine Augen öffnen. Weißt du, hier ist Bartimäus und er hört die Stimme Gottes. Darüber habe ich gestern gesprochen. Die Stimme Gottes, das ist die Offenbarung. Auf einmal fängt er an zu sehen. Er sieht Jesus. Fängt dein Herz nicht an zu schlagen, wenn Mahesh davon erzählt, dass er Jesus gesehen hat? Weißt du warum? Ja, weil er gefastet hat. Aber weißt du warum auch? Weil sein Leben auf Barmherzigkeit aufgebaut ist. Weil sein Leben aufgebaut ist, du kannst ruhig mal sein Buch lesen da hinten. Wenn du es nicht hast, dann empfehle ich es dir. Dann mache ich dick Werbung. Geh da hinten zum Gottfried und kauf alle Bücher auf. Ja? Ja? Das Amen kommt aus der Ecke da hinten. Aber die Salbung, die Herrlichkeit Gottes kommt daher, weil er hingegangen ist und hat die verkrüppelten Kinder in seinen Arm genommen. Weil er hingegangen ist und hat die psychisch Kranken in seinen Arm genommen und für sie gebetet und so lange gebetet, bis sie geheilt waren. Weil er einen Dienst hat an Armen verloren und er nicht gewartet hat, gedacht, Herr, gib mir eine Vision von dir, dann werde ich losziehen. Er würde jetzt immer noch auf diese Vision warten. Verstehst du, so ist das oft bei uns. Aber Bartimäus sah Jesus und dann steht er und er folgt ihm nach. Und viele stellen sich das so vor, er folgte Jesus nach und Jesus ging geradewegs in den Tempel und da war die Herrlichkeit Gottes und Bartimäus betet den Herrn an seine Herrlichkeit. Das war doch nicht so. Wie folgte er denn Jesus nach? Er folgte Jesus nach. Wo ging Jesus hin? Zu den Armen und Verlorenen. Stimmt's? Er folgte Jesus nach. Er betete für Heilung. Er sah, was Jesus tat. Und er sah, dass Jesus zu denen hinging, zu denen uns niemand gehen würde. Das war Bartimäus. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du möchtest, dass dein Gebet, das Gebet deiner Gemeinde, deine Stadt verändert, unsere Nation verändert, dann muss das ganz oben an allererster Priorität deiner Agenda stehen. Allererster Priorität. Und weißt du was? Du musst da selber gehen. Du kannst nicht ein Team einsetzen. Ach, denkst du, ich habe ja 5 gute Leute, die sind so extrovertiert, die haben keine Probleme zu gehen. Schon falsch gemacht. Du musst selber gehen. Du musst selber gehen. Du musst Leute um dich sammeln und gehen. Und da, wo du kein Pastor bist und kein Leiter, hör ich mal, ich glaube, dass der größte Trick des Teufels ist, und oft festzuhalten mit Problemfällen, die nicht von Jesus gesandt sind. Problemfall Nummer 1, da hast du 3 oder 4 Problemfälle und die kümmerst du dich, aber die sind eigentlich total zu für Gottes Wirken. Und stolz bis oben hinaus. Oh, und sie genießen, dass du dich um sie kümmerst. Schwester XYZ aus der Gemeinde, schon seit 20 Jahren lässt sie sich von vorne bis hinten betütteln und es gefällt ihr. Aber da sind die Armen verloren. Und die warten auf, dass du hingehst. Und die schreien zu Gott. Und du bist die einzige Antwort. So fang in deinem Umkreis an. Aber dann geh auch raus. Nicht nur in deiner Gemeinde. Geh in deine Stadt. Suche die Leute. Geh dahin, wo du noch nie gewesen bist. Wenn du noch nie in Krankenhäusern warst, dann geh in die Krankenhäuser. Suche sie. Wenn du noch nie auf Spielplätzen warst, dann suche die alleinstehenden Mütter. Wenn du noch nie, ja, geh hin. Und geh dahin, wo du sonst nie hingehen würdest. Dann buch doch mal deinen Urlaub für 1999 schon mal um. Cancel ihn. Mach dich schon mal fest, 1999, Mallorca ist gestorben. Oder Spanien, oder Nordsee, oder Ostsee, oder was weiß ich, gestorben. 3 Wochen gehe ich. Und Herr, ich stelle meinen Urlaub dir zur Verfügung. Und ich möchte sehen, Herr. Das ist aufstehen, so wie Bartimäus. Vielleicht, obwohl du blind bist und es noch nicht sehen kannst. Und sofort wird Gott dein Herz berühren. Ich verspreche es dir. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen zusammen. Halleluja. dir zu. Herr, ich spüre deine Gegenwart. Und ich danke dir, Herr. Ich glaube, dass der Herr Männer und Frauen sucht, ganz egal, woher sie kommen, aus welcher Gemeinde, aus welcher Gegend Deutschlands. Aber Männer und Frauen, die eine neue Armee sind, ein neues Volk sind in diesem Land. Und die nichts anderes wollen, als dass die Herrlichkeit Gottes sich über ihnen lagert. Und die den ersten Platz ihrer Agenda die Armen und Verlorenen stehen haben. Gebet in Vollmacht funktioniert nicht anders. Du wirst fasten und du wirst in der richtigen Art und Weise fasten, aber der Herr möchte deine Grenzen erweitern. Und fordert dich heraus. Und wisst ihr, ich möchte mit dem Fund wuchern, das der Herr uns gegeben hat. Wir werden gleich für dich beten. Und da, wo du sagst, ja, das ist am ersten Punkt meiner Agenda, ich möchte das, Herr. Ich gehöre und möchte zu einer Gebetsarmee gehören nach deinem Herzen. Eine Gebetsarmee, Herr, die fasten, die beten, die aufstehen und die armen Verlorenen suchen und die dein Herzschlag empfangen, ein Weinen über Verlorenen, die dein Herz treffen in ihrem Gebet und Gebete sprechen des Glaubens, weil du zu ihnen gesprochen hast. Dafür möchten wir beten und dafür werden wir gleich für dich beten, wenn du das möchtest. Ich liebe es, zur Entscheidung herauszufordern. Aber ich möchte dich fragen, wenn du zu dieser Gebetsarmee gehörst, du hast dich festgemacht, du hast gesagt, ja, ich werde fasten. Das tun, was Gott zu mir gesagt hat. Ich werde meine Grenzen erweitern. Zu einigen hat der Herr gesagt, eine Woche. Zu anderen hat der Herr gesagt, regelmäßig. Ganz unterschiedlich. Aber Herr, ich ruhe nicht eher, bis dein Reich gebaut ist hier. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Aber ich möchte dich zuallererst fragen, da wo der Herr zu dir gesagt hat, erweitere deine Grenzen. Kannst du mal deinen Arm hochheben, damit ich für dich beten kann? Halleluja. Kannst du einfach vom Herrn deinen Arm hochheben? Jesus. Halleluja. Und bete es einfach selber aus. Mach dich fest vom Herrn. Dass du einfach sagst, ja Herr, ich tue das. Hier spreche ich es aus vor dir. Hier spreche ich es aus vor dir. Ich weiß nicht, was der Herr zu dir gesagt hat. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber Herr, ich gehöre zur Gebetsarmee. Ich erweitere meine Grenzen. Kannst deinen Arm wieder runternehmen. Und ich möchte dich eine zweite Sache fragen, und zwar, vielleicht bist du so ein Bartimäus. Du sagst, ich möchte das. Und wenn ich hier rausgehe, Herr, dann habe ich mich festgemacht vor dir und Salbung empfangen für Arme und Verlorene. Ich mache mich fest aufzustehen, Gott. Ich habe lange Zeit geschrien und darauf gewartet, dass du mich hochholst. Ich habe zu dir geschrien und gebetet. Aber Herr, ich bin nicht losgegangen. Und dann sind die Armen verloren und in ihrer letzte Chance ist, dass ich gehe. Dass ich zu ihnen hingehe, Herr. Gott, ich gehe. Genauso in deiner Gemeinde. Ich habe so viele Programme, Herr, aber du sagst, Herr, ich mache die Armen und Verlorenen zu meinem Programm. Denn sie sind dein einziges Programm. Armen und Verlorenen. Und wo du da Salbung empfangen möchtest und wo du sagst, ja, ich möchte es empfangen. Ich komme. Und ich werde aufstehen, egal was ich empfinde oder was ich nicht empfinde. aber ich gehe. Bitte bete für mich da. Da komm jetzt einfach nach vorne und da wollen wir für dich beten. Da komm einfach ganz schnell nach vorne und wir wollen für dich beten. Halleluja. Halleluja.